Das hier ist die zweite B-Seite unserer Serie. B-Seiten sind Folgen, in denen wir den Hauptpfad unserer Geschichte verlassen und nochmal ausführlicher auf ein bestimmtes Thema eingehen. Um euch mehr Kontext zu geben und weil wir so viele spannende Interviews geführt haben, von denen oft nur Ausschnitte Platz in den Hauptfolgen finden. In dieser B-Seite hört ihr unser Gespräch mit dem Sänger der Toten Hosen, Campino, bei dem auch Marc dabei war. Die beiden verbinden lange Touren, auf denen Marc der Live-Mischer der Band war. Wir haben über die geheimen Konzerte in Ost-Berlin gesprochen, über die Bedeutung von Punk, wenn er eigentlich verboten ist, und über ihre ganz besondere Freundschaft. Eins, zwei, drei, eins. Ich freue mich, dass wir so zusammengekommen sind. Ich freue mich, Campino, dass du da bist, dass du mitmachst. Das ist cool.
Ganz meinerseits.
Okay.
Brauchst du mich noch irgendwie?
Nee, hab ich schon.
Okay, cool.
Genau, wir erzählen Marcs Geschichte wirklich von den Anfängen. Wir waren ja auch in Manchester mit ihm. Und erzählen das vor allem aber sehr musikalisch, ne? Anhand der verschiedenen Stile von Musik und der verschiedenen Bands und einfach der Etappen, die Marc so durchlaufen hat. Und da ist eure ja auch unserer Meinung nach eine ganz, ganz wichtige. Wenn ihr soweit seid, würde ich sagen, legen wir einfach los.
Wenn ihr das musikalisch erklärt, dann habe ich aber auch gleich einen Wunsch.
Ja? Na, lass mal hören.
Ja, eine besondere Band zwischen Marc und mir. You remember V2?
Ja, natürlich, klar. Sicher. Marc Stanley wohnt in Berlin.
Man in the Box, das muss unbedingt laufen.
Auf jeden Fall.
Das hat John Peel damals immer gespielt und ja, ein großartiger Song und so, aber die Platte, die war einfach nicht zu kriegen. Und irgendwann in der Frühzeit, als wir so über Musik geredet haben und so, da habe ich Marc eben auch erzählt von V2, Man in the Box. Und hat er gesagt, ja klar, die kenne ich, die sind aus Manchester und so, habe ich früher gesehen. Oder sowas.
Ne? Nee, die sind aus Denton. Aha. Die sind aus meiner, da wo ich herkomme,
genau.
Aus Denton.
Und das war natürlich für mich, da war Marc schon weit näher als der Papst, dem lieben Gott, in meinen Augen. Ja? Das war ein Volltreffer.
Aber wie ist das, also was ist da die Verbindung? Das habt ihr dann beide zusammen gehört, ihr fandet es beide gut oder du hast es entdeckt und hast festgestellt, Marc kennt es oder hatte die Platte? Oder?
Also Verbindung, los ging die ganze Sache zwischen Marc und uns irgendwann 1978 oder 79, meine ich. Da warst du Manager von Malaria. Und wir, Andi und ich, wir waren Roadies und wir waren für den Tag angestellt und mussten uns um Malaria kümmern oder irgendwie da was in der Halle machen. Und wir sind so ineinander reingestolpert und ich reagiere, glaube ich, immer sehr emotional, so wenn Engländer irgendwo auftauchen, weil ich über meine Mutter immer eigentlich sofort sehr wohlwollend bin und so. Und habe dann mitbekommen, dass er einen englischen Akzent hatte und dann gefragt, wo kommst du denn her? Und wie, dann hat sich das so ergeben. Unser Manager Jochen hat Malaria gebucht und
genau.
So und auch die Neubauten und ich fand den Job natürlich klasse, weil es eine tolle Band war. Ich war auch verliebt in die Schlagzeugerin und so, also unglücklich verliebt halt, immer nur so aus der Distanz, die bewundert. Und und Marc war dann irgendwie der Manager und wir mussten mehrere Sachen rumfahren oder sind halt über diesen Nachmittag ins Gespräch gekommen und über die Nacht. Und mochten uns sehr und sind über Jochen auch in Kontakt geblieben. Und ich weiß nicht mehr, warum sich das ergeben hat, dass du dann auch noch unser Tourneemischer geworden bist. Wir sind da lange
zusammen. Genau, was Jochen meinte, so, die Band braucht eine Mische. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass ich Malaria gemischt hatte und hat mich gefragt, ob ich das auch machen kann für euch.
Genau.
Du warst damals meine Fahrer, genau. Und dann kam ins Gespräch und so. Und dann wir jetzt
vorher waren wir ja zusammen auf Tour in Ungarn, in Budapest. Du mit den Unbekannten?
Ja, genau. Wir haben hier gespielt, im Loft.
Ja.
Als die erste Band von Loft, als Monika Döring das Loft eröffnete, war das ein Konzert mit Die Unbekannten, Family Five und Die Toten Hosen.
Ja,
und danach sind wir auf Tour gefahren. Aber warte.
Das muss 1983
gewesen sein. Das muss datummäßig irgendwie etwas schwer zu
sein. Ich könnte das recherchieren.
Ich muss in meinen Ausweis gucken, weil das ist die Stempel von der Grenzübergang.
Aber dann stelle ich noch eine Zwischenfrage.
Ja, genau.
Was war dein erster Eindruck von dem da, als du ihn kennengelernt hast? Ganz ehrlich.
Ja, sensationell, super. Also erstmal typical English humor. Er kam aus Manchester, das fanden wir natürlich beeindruckend für uns als Jungs, die wirklich gerade britischen Punk von der Ideologie her mit den Löffeln gefressen hatten. Für uns gab's London und wir wussten, dass Manchester ganz schön gut nachgeliefert hat. Birmingham, so, also das war ohne Frage beeindruckend. Und Mark, ohne zu protzen oder so, einfach aus seinen Geschichten heraus kam er sehr schnell die Verbindungen. Factory Scott Records, Factory. New Order und so weiter. Und das waren für uns natürlich alles, Joy Division, das waren für uns alles nicht nur Begriffe, sondern kleine Heiligtümer. Und da war sofort eine Ebene da. Und ich glaube, Menschen, die damals diese Musik gehört haben, schon in diesen Anfangsjahren oder Monaten, die hatten auch denselben Humor. Weil die fühlten sich ja einer Emotion hingezogen. Und das, was die Buzzcocks oder The Clash oder die Pistols losgeworden sind, das waren ja schon totale Parolen. Das war eine Lebenseinstellung. Da war so viel drin. Und da hat sich die ganze Clique auch drin wiedererkannt. Und ich glaube, wir waren alles von Außenseiter auch von selbst gewählt sozusagen. Und da brauchte man nicht viel erklären untereinander. Wir haben auch die ganze Zeit Jokes gemacht, die und teilweise wirklich spekuliert, ob Mark in Wirklichkeit uns da irgendwie einen erzählt von wegen Platten kaufen. In Wahrheit arbeitet er für einen Geheimdienst. Also Mark Reeder hatte immer was Geheimdienstmäßiges an sich. Und ich bin mir heute noch nicht sicher, ob er da irgendwie Kontakte hatte. Aber wir haben immer diese Sprüche gemacht, der Mark, der arbeitet da eigentlich für die Briten und der tarnt sich hier nur als normaler Berlin-Besucher, aber die Connections sind tiefergehend. Ja, aber
was soll ich denn sagen?
Es muss Bereiche geben, über die man nicht redet, ne?
Gibt's bestimmt, ja. Das ist eine, was nicht stimmt.
Aber wann hast du denn festgestellt, der passt gut zu uns, der wird jetzt unser Live-Mischer, der muss mit in die Crew?
Also erstmal sämtliche Geschichten, die man so erzählt. Also Mark hatte ja dieses Faible für Uniformen und für Sachen aus dem Osten, also das Schmuggeln, das Leute an der Nase herumführen. Und das war immer irgendwie auch, es war einerseits ein Spiel und andererseits sowas Nerdiges. Und wir liebten dieses Eigentümliche und dieses Verrückte und die, ja, also dass er eine besondere Person eigentlich auch war. Und es machte unheimlich Spaß, mit euch unterwegs zu sein, auch mit den Unbekannten. Soweit ich mich erinnere an dieser Tour, die wir da zusammen vorhatten, ihr wart so gut wie immer einen Tag zu spät. Also die fingen, ich weiß nicht, wer die gefahren hat, aber sie kamen immer zu spät zum Konzert und wir versuchten immer hin und so zu telefonieren, wo sind die wohl? Die haben es kaum zu den Gigs irgendwie geschafft oder sind eine halbe Stunde vor Konzertanfang eingetroffen.
Meistens zumindest so
kein Soundtrack gehabt irgendwie. Und ständig wurde an diesen Elektrogeräten rumgefummelt, die ihr hattet, die Computer, die haben auch nie funktioniert. Also, aber immer in diesem Gewand des Seriösen. Also die kamen immer so wichtig und wie so eine Geheimdiensttruppe schienen, die alles im Griff zu haben. Aber es war natürlich das totale Chaos. Der Name Die Unbekannten, der hat das irgendwie schon als Schicksal mit sich gebracht, dass die sozusagen auch jede Gelegenheit verpatzt haben, wo sie mal bekannter hätten werden können, weil sie einfach nicht aufgetaucht sind oder zu spät waren. Aber unheimlich amüsant. Also es war sehr, sehr lustig und man konnte, wenn man sie dann gesehen hat, also wenn ihr dann mal da wart, dann war es auch immer komisch und so. Ja. Und die Notwendigkeit, dann irgendwann jemanden zu benötigen, der den Sound mischt. Das lag daran, dass wir vielleicht angefangen haben, in größeren Clubs zu spielen und so weiter. Und dann hat Jochen gesagt, Moment mal, da gibt's doch Mark, der macht Malaria, der macht das ganz toll. Und fragen wir den einfach mal, ob er Zeit hat zu kommen. Und dann ist das eine Weile einfach Programm gewesen.
Ja. Und für dich war das selbstverständlich? Ich finde das so interessant. Was fandest du denn an den Hosen so cool als jemand, der eigentlich ja vor allem Interesse an elektronischer Musik hatte?
Für mich war das Musik, die aus meine Teenager-Jahren waren. Also wenn man so sehen kann, mit 18 so Punkrock irgendwie entstanden ist, das war mir nicht so fremd. Das war ganz nah. Also ich konnte sofort irgendwie verstehen, was das war. Das war nicht schwer. Ja, und die Songs waren super und ihr war super, also als Menschen waren die Band einfach super Leute und das war für mich sehr, sehr, eigentlich das Wichtigste eigentlich.
Ja, ja, ich glaube auch, was Mark mit uns vereint, ist die Lust auf Begegnung und auf Abenteuer, ja. Und die Liebe zum Chaotischen, also das Chaotische, das konnten wir ihm servieren. Ja, also da hat er bei uns jede Menge mitgekriegt. Und es ging uns ja auch nie um die Musik. Mein Gott, wir hätten auch elektronische Geräte genommen, um uns auszudrücken, wenn wir davon Ahnung gehabt hätten oder so. Ja, wir sind halt der Gitarre und dem Bass und dem Schlagzeug sozusagen zwangsläufig als erstes begegnet. Also haben wir damit gearbeitet. Aber es war nicht wichtig. Also darüber hätte ich mich nicht definiert oder ich hätte mich grundsätzlich auch überhaupt nicht distanziert zu elektronischer Musik. Als Punks der ersten Stunde in England sowie in Deutschland, speziell Düsseldorf, da hast du solche Trennungen, solche Regale gab es gar nicht. Und in den ersten Monaten, als Punk explodierte, konnten Leute auf die Bühne kommen und ein Gedicht vorlesen und sind auch nicht runtergeschmissen worden oder so. Alles war erlaubt. Ja. Es gab diese traurige Trennung, Punkrock muss mit der Gitarre gespielt werden und nur vier Instrumente und so. Das war alles Blödsinn, gab's nicht. Es gab keine Regeln am Anfang. Auch letztendlich dann, dass so Jungs wie die Neubarten dann aufgetaucht sind, die einfach Presslufthammer genommen haben und irgendwie, natürlich fanden wir das auch geil, dass sie da einfach ein Loch in die Bühne gemacht haben oder so. Das war Punk pur und man würde das vielleicht nicht denken, dass die Toten Hosen mit den Neubauten was zu tun haben. Die Wahrheit ist, wir haben häufiger miteinander gespielt und wir wussten, dass wir uns im Fall von einer Schlägerei absolut alle aufeinander verlassen konnten. Ja, und mit Mufti, der übrigens auch eine Zeit lang unser Mischer war, da haben wir so einige Prügeleien gehabt. Also der hatte einen Schlagstock und kam vom Mischpult aus. Wir hatten unser Schlagstock in der Bassdrum vom Drumkit. Und dann, also wir sind da durch dick und dünn gegangen. Und wir hatten totalen Respekt vor denen. Und gleichzeitig haben die Neubauten, sind die auch immer mal gekommen, wenn wir hier im Risiko gespielt haben oder wir hatten keine Anlage in Berlin, dann durften wir das von denen nehmen, das Zeug, und die Neubauten waren auch die einzigen, die das okay fanden, dass wir das Zeug kaputt zurückgegeben haben. Also, wenn da mal was explodiert ist oder so, das fanden die immer in Ordnung.
Nochmal zurück zu dem Fakt, dass Marc dann euer Live-Mischer wurde und dann seid ihr krass getourt, ne? Also so, wenn ich es gelesen habe, teilweise 2 Monate am Stück, kaum ein Off-Day, das stelle ich mir schon hardcore vor, ehrlich gesagt. Also wie erinnert ihr das beide?
Ja, das war schon eine Herausforderung, die man eigentlich gar keine Gedanken darüber gemacht habe. Ich hab nicht gedacht, wir machen 2 Monate durch und wir haben One-Off-Day oder sowas, habe ich mir gar keine Gedanken gemacht.
Ja, aber es war keine Spaß Arbeit. Gemacht. Also es war die Flucht aus dem Alltag. Das war ja das Größte, mit den anderen unterwegs zu sein.
Super.
Und sich durch die Gegend zu stromern. Und wenn man irgendwo ankam, dann fragte man, gibt's eine Übernachtungsmöglichkeit? Also auch von der Bühne aus. Sag mal, weiß ja irgendeiner, wo wir hier pennen können? Also war wild und es war wahrscheinlich auch anstrengend, aber wir haben das ja geliebt, alles drumrum. Es ging ja gar nicht um die Konzerte, sondern wo landet man nachts, ja, mit wem feiert man noch?
Das Abenteuer in sich, überhaupt. Fahren mit dem Bus und Musik hören zusammen, Sachen so spielen, so hörst du das, kennst du das? Und das gesamte Ambiente, wie so unterwegs zu sein, ein Konzert zu spielen, das Wetter, diese Sachen spielte alle eine Rolle. Und das fand ich einfach total aufregend. Das war super.
Super. Ja. Ich meine, 82, 83, das war die Phase, da kannte uns ja auch wirklich niemand, wusste, wie wir aussehen. Man wusste vielleicht was von Toten Hosen, aber es gab ja keine Fotos oder Filmberichte oder irgendwas. Und ich habe es geliebt, vor der Tür immer zu schnorren bei den eigenen Konzerten, sozusagen in Nürnberg rumzuhängen, das ist meine Marke. Und dann so mitleidig kriegt man da was ab und steht eine Stunde später aber auf der Bühne und unterhält diese Leute. Fand ich unheimlich gut. War schade, dass das dann irgendwann aufhörte, weil die Leute dann immer mehr anfingen, einen zu erkennen vorher.
Ja, wir hatten, ich glaube, nach diesem Fernsehauftritt mit Bab, dieses Ding, wo wir im Osten waren, dass Jochen das überhaupt hingekriegt hat, dass sie im Fernsehen, Sonntagnachmittag, so im Fernsehen waren, das hat euch auch irgendwie eine ganze Menge so Anerkennung gebracht, ne? Dass man vorher, ich finde schon, dass die Leute das schon, sie wussten von den Toten Hosen nicht, aber nach dieser Sendung, sie wussten schon.
Ja, das ist ja nochmal ein anderes Thema, also die Versuchung ins Fernsehen zu kommen und dadurch ein größeres Publikum anzusprechen, das ist irre gefährlich, weil du in diesen ganzen Chartsendungen ja auch irgendwie direkt wieder uncool rüberkommst. Ja. Es war auch quasi die Zeit, wenn irgendwo Wenn wir irgendwo gespielt haben, da taucht ein Kamerateam auf, kannst du dir sicher sein, dass die das angegriffen wurde. Also, dass die da in Ruhe gefilmt haben, das ist so gut wie nie. Da musst du immer 1000 Stunden lang erklären, Leute, das sind gute, die wollen nichts von euch, die wollen nur den Hintergrund. Und trotzdem, es gab immer Ärger darum. Es war einfach am Anfang eine klare Underground-Szene und so. Okay. Das war nicht locker. Wer als Kameramann da hingekommen ist, der musste riskieren, dass er richtig eine gescheppert kriegt.
Gibt's bei eurer gemeinsamen Tour Erinnerungen, so ein Konzert, ein Abend, eine Nacht, irgendein Vorkommnis, das euch besonders in Erinnerung geblieben ist?
Viele.
Ja.
Hier in Berlin, es gab so eine Tour in Berlin, wo es hat geregnet von der Decke, weil es so viel Schweiß war. Es hat geregnet, ich stand am Mischpult und ich fühlte mich so voll klatschnass von Schweiß, von Fallen von der Decke.
Ja, ich meine, Berlin zu der Zeit war natürlich riesig. Es gab eine große Szene und alle waren auch gut auf Stand. Ja, genau wie in Hamburg und Düsseldorf, also oder Zürich und auch streckenweise Wien. Das waren so die Metropolen und da lief richtig was ab. Aber ansonsten, ja, diese Zeit, wo wir mit Marc zusammen waren, da explodierte dieser ganze Spirit sozusagen über das ganze Land und auch in die Provinz rein, wo dann irgendwelche Hippies gesagt haben, wir bringen jetzt die Subkultur auch eben nach Einbeck oder nach Flensburg. Oder nach, die Orte wurden ja immer verrückter, immer kleiner und immer wahnsinniger. Und insofern hast du auch in Bayern den interessantesten Punkclub, den es da gab, der war nicht in München, sondern in einem Dorf, das hieß Kirchweidach, ein ehemaliger Kuhstall bei Altenmark am Seeoner See. Ja, und die gibt's heute noch als Libella.
Ja, geil.
Und sind immer noch eine Indie-Disco. Und die ganzen Münchner sind nach dahin rausgefahren, sozusagen, aufs Land.
Als wir da ankamen, ich dachte, was ist denn das denn so? Das war so ein Bau noch für mich. Schlamm über.
Unfassbar. Und nach dem Konzert gab es natürlich einen Jugendlichen, dessen Omi hatte die Bäckerei und da wartete man morgens um 4 auf die frischen Brezeln und einer hatte Weizenbier. Und also es war ein Riesenscheiß und wir hatten eh nicht am nächsten Tag irgendwas vor, also sind wir ein bisschen da rumgelungert und haben dann die Zuschauer, die bei uns auf dem Konzert waren, dann noch von der Schule abgeholt, mittags um 1, weil wir gelangweilt waren und die wussten, wo das beste Freibad war. Also man... Wie gesagt, man war da jetzt nicht sozusagen arbeitsintensiv auf einer Tournee und hatte den Druck mit der Öffentlichkeit oder so. Es gab gar keine Öffentlichkeit. Es gab pro Abend 150 Zuschauer und die Hälfte davon waren danach Freunde und die andere Hälfte wollte einen nie wieder sehen wahrscheinlich.
Ja. Klingt wie ein großes Abenteuer.
Aber
war es so.
Eins der wichtigsten natürlich Konzerte war natürlich das in Ostberlin, weil das war für mich persönlich so eine Herausforderung, ohne zu wissen eigentlich, was passiert, wenn wir das durchziehen.
Aber für uns natürlich auch, weil wir schon mit ZK, da war ich noch 16 und vor allem 17 und 18, haben sehr viele Berlin-Konzerte gespielt, sind oft hier eingeladen worden und das ist dann immer das Ritual, du fährst von Düsseldorf los und dann durch die Transitstrecke, aber es bleibt was Abstraktes. Wir waren nie in Ostberlin oder so etwas und konnten uns also nicht wirklich was drunter vorstellen. Und durch dieses erste Abenteuer, da hatten wir, das hat bei uns richtig was ausgelöst. Wir haben plötzlich Gesichter und Menschen vor Augen und wir haben nie wieder eine Radiosendung in Berlin gemacht im selben Spirit wie vorher, weil wir wussten, die auf der anderen Seite der Mauer, die hören uns und wir konnten uns da in dem Moment dann immer vorstellen, wer das ist. Und wir haben auch immer heimlich gegrüßt dann und uns war das völlig klar, dass es ein anderes Berliner Publikum gibt und das hört das auch und ist sich der Sache gewahr.
Was heißt dann gegrüßt? Wie muss ich mir das vorstellen?
Wir konnten Vornamen nennen oder Spitznamen und haben dann gesagt an alle und wir wissen so, also immer so codemäßig das verschachtelt. Es gab auch mal ein Konzert in der Tschechoslowakei in Pilsen. Und wir haben im Radio in Berlin darüber gesprochen, dass wir da spielen würden. Und es sind ungefähr 1000 aufgebrochen aus der DDR, um dorthin zu kommen. Und die Hälfte von denen wurde in den Zügen schon abgefangen von der Polizei und so. Ja, ja, ja. Aber es haben sich welche durchgeschlagen.
Aber wenn wir schon bei den beiden Ost-Berlin-Konzerten sind, dann bleiben wir da jetzt nochmal. Weißt du noch, wie es genau dazu kam, dass ich das anbahnte? War das Marc, der zu euch gekommen ist und gesagt hat, ich habe diese Idee, wir machen das jetzt? Oder wie kam es dazu?
Ich habe dir das stark in Erinnerung, dass Marc auf uns zukam und sagte, habt ihr Lust in Ost-Berlin zu spielen? Und wir natürlich, ja, natürlich, also auf jeden Fall, ohne eine Sekunde nachzudenken. Geniale Idee. So, was kann passieren? Ja, ihr könnt vielleicht festgenommen werden und dürft nie wieder den Boden betreten oder so. Ja, super. Machen
Sibirien.
Wir.
Sibirien, 25 Jahre.
Aber uns war das Skandalöse sofort klar. Und das war ja auch Spion und Spion spielen. In Dreiergrüppchen über die Grenze. Möglichst unauffällige Klamotten, die Haare schön ordentlich gekämmt. Und das kitzelte, weil uns die Gefahr und die Heaviness schon irgendwo klar waren. Und gleichzeitig war es natürlich ein Riesenspaß, die an der Nase rumzuführen.
Klar. Aber dass es klappt mit der Bluesmesse, das war für euch klar, dass Marc das hinkriegt? Oder gab es mal einen Punkt, wo es gar nicht so, also wo es auf der Kippe stand, dass es klappt?
Beim ersten Mal gab es, glaube ich, keine Zweifel. Das war zu konspirativ und zu klein. Aber beim zweiten Auftritt, wie anders das alles war. Die waren schon viel selbstsicherer, die Underground-Szene, und viel aufmüpfiger. Die Polizei war sichtbar zu sehen. Und das war eher so die Haltung, ja, wollt ihr Ärger oder so. Ja? Also die waren viel selbstsicherer. Und wir spürten, ohne zu wissen, dass das passieren würde. Ich hätte bis einen Tag vorher, vor dem Fall der Mauer, gesagt, das werden wir nicht mehr erleben. Aber es war zu spüren, dass die Autoritäten unsicherer wurden, und das ganze System war schon schwer am Wackeln, als wir dann beim zweiten Mal da waren. Der erste Auftritt war von daher einfach gnadenloser und heftiger. Und da war noch gar keine Irritation von den Autoritäten oder so. Da war ganz klar, die Punkszene, das ist eine Degenerationserscheinung aus dem Westen, das wollen wir hier nicht haben. Und sobald das also ein größeres Ding gewesen wäre, hätte man da richtig reingehauen, glaube ich.
Ja. Wie würdest du Marcs Rolle beschreiben in diesen Aktionen? War er so der, ich meine, er kannte sich ja auch in Ost-Berlin aus, er hatte da seine Connections. War er so der Türöffner und der Strippenzieher?
Auf jeden Fall war er der Strippenzieher. Ohne Marc wäre das von unserer Seite aus gar nicht gelaufen. Wir hatten die Connections nicht. Ich verstand seine Faszination für den Osten. Die war ja aus vielen Motiven. Und nachdem er ein paar Mal drüben war, hat er ja richtig Freundschaften da gemacht. Und dann weißt du auch noch viel mehr, warum du das tust. Und du hast ja immer vor Augen, für wen du dich dann da einsetzt. Also insofern war er auf jeden Fall ein Strippenzieher. Und wenn es Fragen gab, logistisch oder irgendwie über Kontakte oder einfach nur Fragen, wie geht's dem und dem, dann wurde Marc dazu angerufen. Das war unsere Verbindung.
Ja, man kann da jetzt natürlich ganz philosophisch drauf gucken, auf die Bedeutung dieser Konzerte, und kann da ganz viel, sieht auch ganz viel Bedeutung. Aber ich glaube fast, das war euch zu dem Zeitpunkt, an diesem Tag, wahrscheinlich noch gar nicht klar, welche Bedeutung das hat.
Sicherlich nicht, ne? Sicherlich nicht. Aber mit Retrospektive kann man sehen. Und ich weiß auch, ich meine, auch, ich habe nicht nur die Toten Hosen gemacht, ich habe auch andere Dinge gemacht. Und die verschiedenen Sachen, die ich gemacht habe, ging nur darum, dass man eigentlich die Grenze schiebt. Dass es dann später fällt, habe ich natürlich nicht gedacht, aber ich dachte mir, ein bisschen mehr Freiraum geben.
Also für uns ging es sicherlich nicht darum, das System DDR irgendwie zu Fall zu bringen oder so. Uns ging es darum, den Leuten Kraft zu geben, im Underground waren und die wirklich mit ihrem Leben als Punks sehr, sehr viel riskiert haben. Die werden sofort in den Bau, die durften die Stadt nicht verlassen, die ganzen Geschichten. Und es war einfach so ein Zeichen zu setzen, so, wir wissen, dass ihr da seid und ihr habt unsere Solidarität. Und das ist für uns immer ein Motor geblieben, ob das später Ungarn waren oder jetzt erst vor ein paar Jahren in China oder in Myanmar, wo wir in Havanna auf Kuba gespielt haben. Das war immer irgendwo der Versuch, Kontakt zur Untergrundszene aufzunehmen und zu sagen, wir wissen, dass ihr da seid und ihr habt unsere volle Unterstützung und so. Ja, das ist einerseits ein Abenteuer und gleichzeitig unheimlich intensiv, weil du da Leute triffst, die, da geht es um teilweise um Leben und Tod oder um Leben im Gefängnis oder nicht. Und das ist so unglaublich kraftvoll. Ja, das kannst du mit Geld nicht aufwiegen. Kein Konzert der Welt ist so wichtig wie diese Konzerte, die wir da immer gemacht haben. Ja. Kein Rock am Ring oder so könnte jemals so eine tiefe Bedeutung haben, könnte sich so in unsere Knochen graben, wie diese jämmerlichen kleinen Veranstaltungen in Hinterzimmern und Kellern in Polen, in der DDR damals oder eben auf Kuba oder in Myanmar.
Du hast in einem Radio 1 Interview mal gesagt, diese Ostkonzerte, das war ein Sprung in eine andere Welt und zurück. Im Grunde für Berlin gibt's diese zwei Welten ja nicht mehr. Gibt's die woanders noch? Also ich meine, das ist ja schon was, was auch darin begründet liegt, dass es da eben eine Mauer gab und eine Teilung.
Ob es das noch woanders gibt? Ja. Ja, traurigerweise, na klar.
Ich fand das, weil du gerade sagtest, ihr wart in China, ihr wart in Myanmar. Wir haben
das erste Rockkonzert in Tadschikistan gespielt, was es je gegeben hat, vor ungefähr 10 Jahren. Da war jeder 10. Platz mit einem Soldaten besetzt. Also als wir zum Soundcheck kamen, da wo wir spielten, also jeder 10. Platz war dann, wurde ein Soldat hingesetzt, der dann zuständig war, um 9 Leute zu disziplinieren oder so. Und das waren Dinge, die wir auch in Warschau erlebt haben bei unserem ersten Konzert dort. Und überall, wo Despoten sind, sind die panisch darauf aus, ihr Machtsystem so zu erhalten, und jeder, der das hinterfragt. Und Rockmusik, Rock'n'Roll oder Jugendbewegungen, Hip-Hop jetzt, das sind alles sozusagen Elemente, die gegen die Autoritäten sägen. Und das ist immer mit immensem Einsatz und auch eigenem Risiko belegt. Und das findet weltweit sehr viel statt noch. Wir leben eigentlich auf einer Insel hier in Westeuropa.
Mhm. Ja. Wie ging denn eure gemeinsame Geschichte eigentlich weiter, auch bis heute? Also ich frage mich, wie ist so euer Kontakt? Wie würdet ihr so euer Verhältnis miteinander beschreiben?
Wie eine Familie.
Ja, familiär kommt in jedem Fall hin. Es gibt halt Menschen, die siehst du 5 Jahre nicht. Und dann sprichst du 3 Minuten damit und das war so, als hättest du dich gestern zuletzt gesehen. Und so empfinde ich das mit Marc. Also Marc ist ein Mensch, den kann ich entweder morgen wiedersehen oder aber in 10 Jahren oder so. Aber es wird sofort wieder klicken und es ist sofort derselbe Vibe wieder da. Marc hat den Pinguin gemacht, teilweise lange mit Chaos, auch ein Freund, den wir so zusammen hatten. Hosen, wenn wir in der Stadt waren, sind wir immer in den Pinguin gegangen nach unseren Shows. Oder also die Verbindung ist aufrecht geblieben, auch über Heino. Ja, dann hat Heino seine Kneipe gehabt. Da musste man sich schon entscheiden, gehen wir heute mal lieber zu Marc oder gehen wir mal zu Heino in Enzian oder Pinguin. Solche Sachen. Und Marc wiederum hat uns auch immer besucht. Und manchmal weiß man voneinander vielleicht gar nicht, wie viel man einem bedeutet oder wie wertvoll das ist. Also wenn Marc als Freund oder auch Heino, wenn die zu unseren Konzerten kommen, wenn wir hier spielen, das bedeutet uns viel. Das sind Leute, die kennen wir seit 40 Jahren. Neue Freundschaften sind auch wichtig, aber die alten Freundschaften helfen einem, glaube ich, bei der eigenen Bewertung von seinem Weg, so ob der nun gerade gewesen ist oder nicht. Und da ist Marc immer eine Telefonnummer oder immer irgendwie so, wenn wir jetzt irgendwas Besonderes vorhätten, dann würden wir immer Marc anrufen und sagen, ja, magst du vorbeikommen oder so. Das ist irgendwie so selbstverständlich. Ich meine, du warst das auch, ne? Mit deiner Adresse, wo alle gewohnt haben oder wo, ja, Andi, klar, klar, Andi. Ich meine, Andi wollte nicht zur Bundeswehr und hat die Berlin-Lösung gezogen, also Wohnsitz in Berlin irgendwie. Und selbstverständlich war es dann Marc Readers Adresse, wo er untergekommen war, wie ungefähr 86 andere auch.
Ich glaube, die Polizei haben gedacht bei der Anmeldung, dass ich eine riesige Wohnung hatte. Ja. Also meine Wohnung hat irgendwie 21 Quadratmeter. Mit Hinterhofwohnung, mit Außentoilette, kaltes Wasser, kein heißes Wasser. Irgendwie so, das war echt geil.
Ja, also, und allein solche Sachen, es ist Zeit genug gewesen, sich gegenseitig zu beweisen, dass man eben nicht nur Sprüche macht, sondern wenn es hart auf hart kommt, dass man füreinander da ist, wenn so, und sich auch rauszieht, so, aus Schwierigkeiten. Und ja, das ist extrem wertvoll.
Ich bin berührt.
Echt? Ja? Ja. Wie ist das für dich, das zu hören?
ja, unheimlich schön. Mhm. Ja, aber so, ich meine, ich denke nie daran und sowas. So für mich selber. Ich meine, für mich ist Campino genau wie er das erklärt, so wie ich finde das genauso bei ihm. Ja, ist genau das Gleiche. Und ich bin ein Fan von der Musik, die er immer noch macht, und ich finde das immer so bewundernswert. Irgendwie, ich bin sehr, sehr stolz, dass es von dieser kleinen Band, die man irgendwie so Anfang der 80er gesehen hat, vom ersten Moment an irgendwie zu das, was es heute ist, irgendwie, dass man so 20 Fußballstadien füllen kann oder sowas. Ich meine, es ist so ein unheimlich schönes Gefühl. Ich finde das wunderschön. Ja.
Also wird ja eigentlich mit der Zeit immer verrückter, dass wir so alle das Gefühl haben, wir sind immer noch auf diesem Schiff, also sind schon jede Menge über Bord gegangen, aber diese kleine Gruppe, die ist immer noch da. Also das muss ja nicht immer angesprochen werden, aber die Berlin-Abenteuer von damals sind ja auch so eine Handschelle zwischen uns, ja, ja, eine zugeknappte. Das hat man erlebt, das kann ja niemand wegnehmen und wegradieren. Und es war für beide ein Riesengeschenk und hoffentlich auch für alle Kids da in Ost-Berlin oder so. Und das wissen wir, wenn wir uns sehen. Und auch wenn gar keine Musik mehr gespielt wird, ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile so weit, dass wir schon beurteilen können, dass wir weite Strecken unseres Lebens, seitdem wir ungefähr 20 sind, bis hin zum letzten, also irgendeiner von uns beiden wird beim Begräbnis des anderen schon da sein. Ja, ja? Und das weiß man einfach jetzt schon. Und das ist irgendwie was, auch was Schönes, finde ich. Das ist, das muss man auch gar nicht hochhängen oder so, aber weiß man einfach so, dass, und davon gibt's ja nicht so viele Menschen, von denen du weißt, letztendlich mal mit mehr Distanz, mal mit weniger, aber man geht zusammen durch dieses eine Leben, was man geschenkt gekriegt hat.
Ja, allerdings.
Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Dankeschön.
Super. Hoffentlich bin ich der dich besucht.
Ich auch nicht.
Das war ein schöner Schluss.
Das war die zweite B-Seite von Grenzgänger. Die Geschichte des Berlin-Sounds. Mit Campino und Mark Reeder. Falls ihr jetzt nur diese Folge gehört habt, hört unbedingt auch die Folgen unserer Hauptserie. Besonderer Dank geht an Martin Scholz.